Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zur Folge 0 von Alliteration am Arsch, dem ersten Podcast, der sich faktisch nur um Alliterationen dreht, mit Bastian Bielendorfer und
Reinhard Remfort.
Schön, wir haben das, ich glaube, die meisten Leute verstehen gar nicht, was wir damit meinen. Es ist so ein lustiger Zufall, dass du Reinhard Remfort und ich Bastian Bielendorfer heißt.
Ja, wir haben lange zusammengesessen und überlegt, so, wie nennen wir das denn, wenn wir uns über nichts unterhalten?
Unterhaltung über nichts ist ja nicht durchgekommen.
Und wir haben über vieles nachgedacht und haben dann überlegt, da kam irgendwie am Schluss so der Podcast mit Bastian Bielendorfer und Reinhard Remfort. Und einer von uns beiden meinte dann irgendwie so, oh, lustig, Alliteration, und der andere dann so, am Arsch. Das fand ich nett. Und damit war der Titel geboren.
Sollen wir uns kurz vorstellen?
Ja, sollten wir, weil...
Weil das ist ja heute unsere Folge 0, das heißt, die Menschen hören uns das erste Mal. Die Leute, die dich kennen, haben scheiß Ahnung, wer ich bin, und die Leute, die mich kennen, wissen nicht, wer du bist.
Richtig. Höchstwahrscheinlich nicht.
Das daran liegt, dass wir drastisch unbekannt sind. Aber... Ich erzähle, wer du bist, und du erzählst, wer ich bin, und zwar unter einer Minute, weil sonst langweilt man.
Oh Gott.
Ja, du bist ein Freund von mir, wir haben uns kennengelernt, als wir beim ZDF gearbeitet haben, für eine Serie, die hieß Die Zerleger, klingt wie zwei Brüder auf dem Schlachthof, war es aber nicht, sondern wir haben Alltagsgegenstände zerlegt. Du bist Doktor der Physik oder schreibst gerade an deiner Promotion in Physik, bist ganz körpertätowiert, größtenteils geschmacklos, muss man sagen. Leicht übergewichtig, hast Haarausfall, bist aber einfach ein wundervoller Mensch. Und die Leute haben natürlich gedacht, jetzt macht er das mit dem Streter oder jetzt macht er das mit Thomas Gottschalk. Und ich habe gesagt, nein, ich will auch mal unbekannten Menschen eine Chance geben und habe dich gefragt. Und jetzt du bitte, Reinhard.
Ja, genau, du bist Bastian Bielendorfer, drittklassiger Comedian.
Drittklassiger Comedian. Bestenfalls drittklassig.
Ja, du hast ja schon gesagt, wir haben uns kennengelernt beim Dreh für Die Zerleger, hatten dabei sehr viel Spaß. Ich mache schon etwas länger Podcasts, seit knapp 5 Jahren, mehr oder minder erfolgreich.
Oh, das habe ich vergessen zu erwähnen, jetzt musst du dich selber wieder einführen. Genau, du bist der bekannteste Science-Slammer und... Physik-Podcaster in Deutschland mit deinem Podcast.
Ja, das ist schön, ne?
Mit 100.000 wöchentlichen Zuhörern.
Es sind 50.000 oder
100.000.
Irgendwie sowas um den
Dreh.
Man
muss hoch anrufen.
Ja, genau, runden. Immer schön runden, ne?
Immer schön runden. Ja. Ich habe auch auf 1 Million Bücher aufgerundet von 750.000. Das merkt man.
Echt, du hast 750.000 Bücher verkauft?
Krass. Nein, 1 Million.
Ja, du hast 1 Million Bücher. Krass.
Ja, glaubst du nicht. Sogar 2 Millionen.
Also nochmal kurz zusammengefasst, Bastian Bielendorfer, drittklassiger Comedian, erstklassiger Autor mit 1 Million verkauften Bücher, Lehrerkind.
3 Millionen.
Übertreibt man nicht, wir wollen glaubwürdig bleiben.
Okay.
Autor, Comedian, mittlerweile auch ein guter Freund, hätte ich nie gedacht, als wir uns damals bei diesem Zerleger-Dreh kennengelernt haben.
Ja, weil du schon mit so einer Kackstimmung da reingegangen bist. Du hast gedacht, ich bin so ein Kai Pflaume Fernsehheini und würde dir hart auf die Nüsse gehen. Dann hast du nach kurzer Zeit gemerkt, dass ich eigentlich genauso kritisch der Sache gegenüberstehe wie du.
Ich hatte damals übrigens gedacht, das wäre was halbwegs Ernsthaftes, was wir da machen.
Ja, also wir wurden damit angeworben, dass wir in einem ziemlich viertklassigen Café in Düsseldorf vor einem ZDF-Redakteur einen Kugelschreiber zerlegen sollten, und er dann sagte, dann erzählt uns mal was dazu.
Ja, und, hat gut funktioniert.
Das hat sich genauso dämlich angefühlt, wie das, was nachher rausgekommen ist, auch geworden ist, ne?
Ja.
Kann man sagen.
Man findet es noch bei YouTube, ne? Wenn man sucht.
Musst du die Leute darauf hinweisen. Das ist, also ihr könnt,
ich
wenn
mag's,
ihr wollt,
wenn Leute
euch das
lachen.
Mal anschauen. Dann habt ihr den Reinhard auch mal gesehen. Der Reinhard hat immer einen brennenden Daumen und ist wirklich krass tätowiert. Das muss man noch dazu erwähnen, bevor wir jetzt aufhören. Der Reinhard hat ein Buch geschrieben.
Ich habe auch ein Buch verkauft.
Ja?
Nee, ich habe letztens noch irgendwann mal nachgeguckt, das waren so um die 13.000 aktuell.
13.000.
Aber ist ein Sachbuch, ne? Sachbuch, immerhin.
Meins ist auch ein Sachbuch.
Ja, aber meins ist wirklich... Warum, ey, mal ehrlich, warum landet da, also war dein Buch in der Kategorie Sachbuch?
Ja, weil das deklarativ einfach sexier ist und man schneller auf Platz 1 der Bestsellerliste ist.
Ah, weil weniger
Geld. Aber das war bei dir ja nie,
ne?
Thema. Jedenfalls,
was,
ich hab's bis
Platz 10 geschafft. Immerhin.
Reinhard hat das Buch beim Ullstein Verlag geschrieben. Das ist jetzt kein Witz, liebe Zuhörer. Ihr könnt gleich online nachschauen. Und hat sich, bevor dieses Buch fertig war, das ist wirklich wahr, das Logo des Ullstein Verlags tassengroß auf seinen Unterarm tätowieren lassen. Und
das
dann hat er erst danach hat er Stress mit dem Ullstein Verlag bekommen. Jetzt hat er das Logo deines Verlags Max, mit dem er sich nur so semi-gut versteht, hat er auf seinem Unterarm.
Teil meines Lebens.
Total bescheuert.
Ich schreibe bei denen ja gerade noch ein zweites. Der rechte Arm ist noch frei.
Willst du den Titel deines ersten Buches mal nennen?
Ach, das war so ein langes Hin und Her. Dazu müssen die Leute wissen, man hat als Autor beim Titel ja nicht so viel
langweilig
mitzugeben. Ne?
Ja, gar richtig. Nicht. Man hat gar nicht damit zu
tun. Ja. Der Titel des Buches war Methodisch korrektes Bier trinken.
Für?
Warte mal, methodisch korrektes Bier trinken und weitere Erkenntnisse aus einer Nacht mit Physik ist am Ende der Titel geworden. Die erste Idee war methodisch korrektes Bier trinken für physikinteressierte Nachtschwärmer. Das ist so, das ist richtig mein Humor.
Körperlicher
das so,
Schmerz.
Ja das genau, das war schlimm. Auch für mich körperlicher Schmerz. Ich hätte gerne als Titel Schrödingers Kotze gehabt, aber das ging leider auf der anderen Seite nicht durch.
Ja, also ich habe dir das ja schon mal erzählt, dass ich ursprünglich mein Buch Lehrerkind hieß Lehrerkind und war auch aus meiner Sicht aufgrund dieses Titels ein Erfolg, weil sehr viele Menschen connecten konnten, was heißt Lehrerkind. Viele haben selber Eltern, die Lehrer sind, haben Freunde, deren Eltern Lehrer sind und
ja,
haben
es
das
ist vor allem
verschenkt.
Auch, es ist kurz und griffig. Ne?
Es ist kurz und griffig und da meldete sich der Verlag eine Woche vor Veröffentlichung oder 4 Tage bevor das in Druck gehen sollte und sagte, wir würden das Buch gerne umbenennen, basierend auf dem Titel eines Autoren, der Feuerzangenbowle, die außergewöhnlichen Erlebnisse im ungewöhnlichen Leben eines besonderen Schülers. Ungefähr das passt.
Ist super, ne?
Mir ist fast das Telefon aus der Hand gefallen. Ich bin fast kollabiert. Meine Frau neben mir guckte mich nur an und dachte, ich hätte einen Herzinfarkt. Und dann habe ich denen ehrlich gesagt, dass wenn die das so umbenennen wollen, weil ich das für eine extreme Scheißidee gehalten hätte, dann erscheint das Buch nicht. Und da gab es dann einen ziemlich großen Streit drüber und dann ist das Buch nachher als Lehrerkind entschieden und da muss man auch dem Piper Verlag mal zugutehalten, dass sie sich wirklich in aller Form entschuldigt haben und dass das eine ziemlich dämliche Idee war. Ich habe sicherlich nicht die Weisheit gepachtet, aber ich wusste zumindest in dem Moment instinktiv, ein griffiger kurzer Titel kann nur besser sein als ein 3 Zeilen langer Titel, der sich auf etwas anspielt von einem Autoren, der schon vor 70 Jahren gestorben ist. Das kann einfach nicht sehr... Das ist einfach nicht am Puls. So.
Nee, das kriegst du als Germanistikstudent, verstehst du den Witz, aber weiß nicht, ich denke auch mal, Buchtitel sollten möglichst kurz sein und irgendwie das beschreiben, was drinsteht, zumindest so grob oder irgendwie eine Idee dazu geben. Man kann auch lange Titel machen, weiß nicht, Sarah Kuttner hatte ja mal so Bücher mit irgendwie so 2 Seiten lang
Titeln. Das gibt es natürlich.
Aber da kannst du
Föhr hat das auch und so. Aber das kannst du nicht bei Unterhaltungsliteratur machen, wo es keine Begründung dafür gibt.
Vor allem kannst du das
nicht. Du musst von dem Titel immer darauf schließen können, was in diesem Buch drin ist. Und bei die außergewöhnlichen Erlebnisse eines ungewöhnlichen Schülers, bla bla, hast du keinen Schimmer, worum es gehen soll. Bei Lehrerkind weißt du sofort, worum es gehen soll.
Ja, du kannst das vor allem nicht bei unbekannten Autoren machen. Ne? Also wenn du irgendwie jemanden hast, der im öffentlichen Leben steht oder irgendwie schon 20 Bücher geschrieben hat und den man kennt, dann kannst du das machen, weil dann kannst du in den Buchladen gehen und sagen, bei Sarah Kuttner zum Beispiel, ich hätte gerne das neue Buch von Sarah Kuttner, dessen scheiß Titel ich mir nicht merken kann. Aber das geht halt nicht bei Unbekannten. Aber genug.
Genug zu uns.
Und zum Autorenleben. Wir machen ja alle noch viel, viel mehr, nur...
Du töpferst zum Beispiel.
Ich töpfe, ich töpfe nicht.
Aschenbecher. Nein, aber jetzt ist natürlich die Frage für das Publikum, warum sollen sie dranbleiben? Warum sollen sie uns überhaupt zuhören bei dem, was wir erzählen? Weil das Format Podcast ist ja jetzt schon relativ bekannt geworden in den letzten Jahren.
Ja,
hätte man gesagt,
mehr,
2 Leute labern sich einen in die Tasche, aber jetzt auf einmal stehen die Leute drauf.
Also Podcast war immer schon, Podcast war ein Nischenthema lange Zeit, ist in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen mehr in den Mainstream gespült worden.
Total in den Mainstream gespült worden.
Unter anderem auch dank Spotify, also viele von den größeren Produktionen, sag ich mal, die mittlerweile auch professionell produziert werden, professionell ist das falsche Wort, sondern halt von größeren Firmen produziert werden oder Medienproduzenten, die sonst andere Medien produzieren. Da hat Spotify, glaube ich, eine Menge getan. Ansonsten ist Podcast ja eigentlich was eher so aus der Nerd-Ecke kommt und auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also wie gesagt, ich mache mit einem anderen Freund noch einen Podcast, das machen wir jetzt seit gut 5 Jahren und da geht es um Wissenschaft. Ne?
Ja,
also,
und das ist unglaublich lang. Ich habe es mir mal angehört, wie ihr euch 2,5 Stunden über Graphit in einem Bleistift unterhalten habt. Ich habe in der Zwischenzeit mir die Nägel lackiert und den Fuß abgesägt. Das war dermaßen lang. Meine Frau neben mir im Auto hat gepennt.
Ja, aber das Schöne ist,
wir machen
ist
das hier
langweilig.
Schön knackig. Wir wollen die Leute, dass das hier soll der Big Mac der Podcast sein. Weißt du tust ihn dir rein, du fühlst dich danach schlecht, aber im Moment fühlst du dich gut. Das soll es sein. 30 bis 45 Minuten. Das ist jetzt auch schon das Stichwort fürs erste Thema, weil ich wollte eigentlich, wir machen das so, wir werden uns jede Woche über irgendeinen Scheiß unterhalten, der uns gerade durch den Kopf fliegt. Und das Erste, was ich, woran ich dachte, als wir diesen Podcast machen wollten, was natürlich totaler Quatsch ist, weil es kein inhaltliches Thema ist, Geburtstage bei McDonald's. Hast du mal einen Geburtstag bei McDonald's gefeiert?
Ja, ich habe mal einen Geburtstag bei McDonald's gefeiert, allerdings nicht meinen Geburtstag, sondern ich war Gast.
Du warst nur eingeladen, durftest nicht die große Küchenführung machen.
Nein, ich war Gast und also als Kind bei, wenn man bei McDonald's gefeiert hat, das war damals noch ein anderes McDonald's, als es heute ist. Ne? Ich meine, als wir klein waren, war McDonald's noch gelb.
Damals war McDonald's noch gelb und roch nach Desinfektionsmittel. Das tut es wahrscheinlich heute noch, aber es war deutlich weniger stylisch.
Ja, viel,
trotzdem
viel weniger.
Trotzdem war es das aller, also es gab wirklich, das war der Pinnacle, das war der absolute Höhepunkt aller Kindergeburtstage, ein Geburtstag bei McDonald's. Ich war auch nur ein einziges Mal bei einem eingeladen, bei so einem Snobbo-Kind aus meiner Nachbarschaft, Benny Backwinkel, der hat alle zu McDonald's eingeladen und ich saß dort und ich habe, glaube ich, den Rekord für 8-Jährige im Chicken McNugget fressen gebrochen. Und aber nur er durfte die geheime Küchenführung bekommen. Ich meine, jeder von uns weiß mittlerweile, dass die Küchenführung daraus besteht, dass man wahrscheinlich 3 pakistanischstämmigen jungen Männern dabei zuschaut, wie sie Sachen frittieren.
Nee, ich glaube, man darf sogar selber einen Burger machen, der danach in den Müll kommt.
Ach so, okay. Das war wirklich so ein bisschen wie das goldene Ticket von Willy Wonka. Ne? Das
auf
muss
jeden
man sagen.
Fall.
Also bei McDonald's Geburtstag feiern und dann in die Küche dürfen. Und jetzt als Erwachsener, wenn man mal nachts um 3 am Essener Hauptbahnhof gesehen hat, wie sich eine Prostituierte und Obdachlose um einen Cheeseburger streiten, da verliert McDonald's doch stark an Romantik. Habe ich letztens gesehen. Ich saß da. Es gibt kaum traurige Orte auf der Welt als McDonald's nachts am Bahnhof.
Ja, vor allem,
das ist so ein ganz
vor allem
eigener
Essen.
Kleiner Mikrokosmos. Ja, in Essen, der Essener Hauptbahnhof, McDonald's ist sowieso ein absoluter Höhepunkt. Aber grundsätzlich also, sind das so traurige Orte, McDonald's-Filialen. Und du siehst diese Mütter, die so einen Kropf, also im Schlimm, ich gehe sehr selten, aber wenn ich dann mal bei McDonald's bin, dann siehst du ganz oft so Mütter mit so einem Kropf, die so ganz kleine Kinder schon mit Burgern und Fritten füttern. Und du denkst immer, gleich wirkt die das wie so ein Pelikan in den Hals ihres Kindes. Ich finde das wirklich befremdlich. Wenn
aber
ich Kinder hätte,
man
vor
war als
10
Kind
Jahren gibt es kein
McDonald's, oder?
Natürlich war man gerne bei McDonald's, weil die alles darüber auslegen. Aber es ist einfach, unter 8 Jahren sollte man McDonald's nicht betreten. Da soll es eine Gesetzregelung geben, dass ein Kind unter 8 Jahren bei McDonald's nichts zu suchen hat. Die ganzen Junior-Tüten abschaffen, ist sowieso nur Plastikmüll, da ersticken die Fische und Blauwale dran.
Moment, ich war letztens in Italien und wir hatten auch ein Kind dabei, es war 9 und da haben wir auch ein Kids-Menü geholt und beim Kids-Menü hat man ja, oder früher hieß es Junior-Tüte, wir hatten ja keine
heißt
Auswahl.
Heißt
es
jetzt Kids-Menü?
Das, ich glaube, das heißt jetzt Kids-Menü. Ja, es heißt auf jeden Fall nicht mehr Junior-Tüte, das kann ich, da bin ich mir sicher. Oh. Und man kann sich das mittlerweile zusammenstellen. Also wir hatten ja früher nur die Auswahl Burger oder Chicken McNuggets oder so, ne? Wenn wir überhaupt eine Auswahl hatten.
Ja, ich glaube, es gab die beiden Möglichkeiten und dann durfte man das Spielzeug noch aus.
Ja, genau. Und heutzutage können die, es gibt, glaube ich, Fruchtquatsch heißt das. Das sind dann so Apfelstücke, so hier, isst den Burger und einen Apfel dazu.
Fruchtquatsch.
Ja, ich glaube, es heißt Fruchtquatsch. Und das ist auch noch regional unterschiedlich. In Italien zum Beispiel kannst du dir als Nachtisch.
Ein Rotwein.
Nee. Ohne Scheiß, ein Stück Parmesan.
Ehrlich?
Ja.
Kommt dann einer mit so einem Parmesanleib und rührt da so
nee,
ein Spaghetti
drin? Das ist so ein kleiner, viereckiger Klotz eingeschweißt, ein Stück Parmesan. Das ist als Nachtisch.
Wie geil ist das?
Fand ich super gut.
Und dann kommt der Ronaldo McDonaldo und kommt ja. Und sagt, oh, Wolle, ja, schöne Parmesan.
Und,
lecker.
Mittlerweile ist es bei Mc's ja so, dass du nicht mehr an Tresen bestellst, sondern, also doch, kannst du auch
ja,
noch.
Ja, jetzt so bist du wie beim Arbeitsamt, musst du erst so einen Zettel ziehen. Das ist, finde ich, sonderlich entwürdigend.
Ich
verstehe
das ehrlich,
nicht
ich
ganz,
das ehrlich
was
gesagt,
ist der Sinn dahinter?
Der Sinn dahinter ist folgender, dass die damit Personal einsparen.
Die Bestellvorgänge abkürzt. Ach so,
es, ja, es,
auf Deutsch den Arbeitsmarkt.
Ja. Und es geht schneller, ne? Du kannst halt von diesen Touch-Displays.
Hattest du schon mal das Gefühl, dass es schneller ging? Ich hatte
ja
noch nie das Gefühl, dass es schneller ging.
Doch. Also
ich war jetzt 4 oder 5 Mal da in dieser Zeit, in der dieses neue System angeführt haben. Und ich stehe da immer mit meinem Zettelchen in der Hand und starre oben auf diesem Bildschirm und denke immer, ich muss gleich zum Bürgeramt Köln und muss mir einen Führerschein oder muss mir einen Parkausweis oder so beantragen. Ich finde, also das Fast Food ist an sich ja schon eine entwürdigende Sache. So, weißt du, du gehst da hin und du weißt, dass du während des Essens dich schlecht fühlen wirst. Und du weißt
nein,
auch,
während
dass
des
das,
Essen
was du
fühlst
grade,
du dich gut.
Ja, aber direkt dieser kurze Moment danach. Der ist schon, weißt du, wenn dein Körper dir sagt, du dreckiges, blödes Schwein, du hättest mir jetzt auch irgendwie schön Blaubeerjoghurt oder was frisch gemachtes geben können, aber du gibst mir diesen Müll zum Fressen und der ganze Körper baut ab und du stehst, musst dann vorher sogar noch da stehen mit deinem Zettelchen und auf diesen Bildschirm glotzen, wie so ein Arschloch. Aber wenigstens früher hast du immer noch diese Nummer auf dein Tablett bekommen, dann haben sie den Burger rumgebracht, was nie funktioniert hat, weil ich habe nie verstanden, die geben dir eine Zahl. Und dann setzt du dich irgendwo in den Laden hin und dann muss die arme Azubine mit dem Burger, den sie in der Hand hat, den kompletten Laden nach dieser Nummer absuchen. Das war auch schon ein System, das mir nicht ganz nachvollziehbar ist.
Hast du das an diesen Bestellterminals jetzt schon mal gesehen? Du kannst dir die Sachen, also in manchen McDonald's-Filialen auch an den Tisch bringen lassen. Also okay. Dann, ja genau, dann also du wählst halt, du klickst dich durch dieses Menü hier, ich hätte gerne das und meinen Burger bitte so und dann hast du in manchen McDonald's-Filialen die Variante vorne am Tresen abholen oder an den Tisch bringen lassen. Und wenn du an den Tisch bringen lassen wählst, dann nimmst du so ein Pipi, so ein komisches kleines Teil mit, das blinkt und vibriert. Und,
Ach so war Piano-System.
Ja, genau. Und dann kriegst du es halt an den Tisch gebracht.
Wow, da hat McDonald's aber meine Innovation angeführt. Mein bester und ältester Freund ist Burger, also das ist kein Witz, wenn du mit dem beim Burger-Dings stehst und der bestellt sich einen Whopper oder so, dann sagt er allen Ernstes, aber bitte ohne Salat, ohne Gurke und ohne Tomate.
Ja, kenne ich.
Und dann gucken diese Typen dich verzweifelt an und denken so, letztes Mal hat einer gesagt, sollen wir ihnen einfach nur das Fleisch einpacken, sollen wir das braten oder sollen wir einfach nur so ein Stück Hackfleisch und dann oben Mayonnaise drauf und dann geben wir ihm das und dann guckte er ganz doof. Aber die Frage ist ja berechtigt, es ist ja, seine Argumentation ist, so geht er sicher, dass sie es immer frisch machen. Aber ich habe den Salat und die Gurke und so sehr gerne drauf, als kleine Erinnerung da drin, dass sowieso 5% Vitamine, sodass ich mir einreden kann, dass dieser Müll, den ich gerade gefressen habe, ja, natürlich sind die tot, das ist ja alles von Vertragsbauern reingeklöppelt, aber dass dieser Burger zumindest 1% davon gut für mich ist. Ist aber nicht so, ne?
Nein. Aber meine Liebste ist übrigens auch so, die bestellt Burger auch immer bitte ohne XY und da aber tatsächlich
sicher zu gehen, dass es frisch ist oder einfach auch den Mitarbeitern auf die Nüsse.
Nein, weil sie es nicht mag.
Sie mag es
nicht. Also sie mag manche Sachen nicht und dann bestellst du die halt ohne. Das ist aber auch vollkommen okay.
Realistisch gesehen wird in meiner Kindheitsbiografie sowieso nichts über Freibad-Pommes hinwegkommen. So, weißt du, Freibad-Pommes, das ist das stabile Essen meiner Jugend. Deswegen war ich ein fettes Kind. Immer ins Freibad, sich erstmal 6 Liter Chlorlösung ins Auge gerieben, fast erstickt, irgendwo in so einem Ventilationsschacht mit dem Fuß hängen geblieben im Wellenbad und danach mit verheultem Gesicht sich noch eine Freibad-Pommes mit Rot und Weiß holen. Das war
genau, richtig stabile Jugend. Das in Gelsenkirchen, ja. Ne?
Aber die so dreifach, weißt du, wo so eine Frau mit so Achselbehaarung in so einer weißen Kittelschürze, die dann, nachdem die schon zweimal frittiert wurde, nochmal reinwarf. Das war meine Kindheit. Freibad Rotthausen, werde ich nie vergessen.
Das ist schön. Das Schöne ist, wir dürfen über den Ruhrpott meckern, weil wir beide daherkommen, ne?
Das stimmt, du bist Essener.
Ja, genau, ich darf den Essener Hauptbahnhof auch hässlich finden, weil ich komme daher.
Die Stadt, über die Gelsenkirchener sagen, wenn das Essen ist, was ist da Kotzen?
Und ja, du glaubst gar nicht, wie oft ich den schon gehört habe.
Ja, das ist der Klassiker. Ja. Und ich komme aus dem malerischen Gelsenkirchen, dem Florenz des Ruhrgebiets, dem Venedig, wenn man so möchte, dem Venedig an der Emscher.
Ja, überall stinkt's.
Frechheit.
Hast du den neuen Slogan von Essen gesehen, der im Hauptbahnhof hängt?
Drehen Sie um. Der neue Slogan für Essen. Sie könnten auch woanders sein. Oder
früher war das
von weit betrachtet ganz schön. Ich hätte einige.
Früher war das so am Essener Hauptbahnhof, wenn man da einfährt, sieht man gegenüber des Hauptbahnhofs den Handelhof, so ein altehrwürdiges Hotel. Und da stand früher oben drauf Essen, die Einkaufsstadt.
Das steht da nicht mehr?
Doch, da steht da noch, aber es ist nicht mehr, ich glaube, einzelne Buchstaben leuchten nicht mehr. Also auf dieser Unterführung, die direkt am Hauptbahnhof ist, steht jetzt Essen mitten in Europa.
Ist auch geil.
Das ist eine Kategorie,
das Einzige, was du als Werbung für dich nehmen kannst, ist, dass ist deine geografische Verordnung. Da könntest du auch hinschreiben, Essen, 100 Kilometer oberhalb der Vulkaneifel.
Ja.
Das ist total schwer. Oder schön, ne? Essen, New York ist nur 7000 Kilometer entfernt.
Wir haben ja nichts.
Ja, also Essen, man muss sagen, eigentlich ist Essen eine von den Ruhrgebietsstädten, die deutlich davon profitiert haben.
Ja, und Essen ist auch eine der schönen Ruhrgebietsstädte, also zumindest der Süden von Essen.
In Relation zueinander, ne? Man muss trotzdem sagen, durch meinen Job, ich bin ja Bühnenkomiker, komme ich viel rum, und wenn man dann mal so durch Würzburg oder durch Regensburg läuft und dann diese ganzen Leute sieht, die so in Regensburg unterwegs sind, meine Eltern hatten eine Ferienwohnung in ihrem Haus und die haben Gäste aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt gehabt, und ganz oft war es so, dass Leute, die so aus Süddeutschland und so kamen, zu so einer Art Ghetto-Tourismus angetreten sind. Zum Beispiel so Regensburger, die sich Gelsenkirchen mal angucken wollten, damit sie so eine Vorstellung haben, wie die DDR vor der Mauer aussah. Das ist wirklich so. Und man kann meiner Heimatstadt nicht vorwerfen, dass sie schön ist. Was man ihr auf jeden Fall zugutehalten kann, ist, sie ist geradeaus. Ich mag am Gelsenkirchener, wenn du da bist, genauso wie an Essen, wie allen Ruhrpott-Leuten.
Die Leute sind ehrlich. Ist einfach
geradeaus. Ne? Meine letzte Show in Gelsenkirchen, 3 Abende, habe ich im Hans-Sachs-Haus gespielt, und dann am ersten Abend steht ein Typ mit 2 Bierflaschen in der ersten Reihe auf. Nach 20 Minuten, ich sage, Kollege, was ist los? Hast du was vor? Gehst schon Audienz beim Papst? Und er sagt so, ich gehe. Ich sage, wohin gehst du denn? Kacken. Und dann ging der. Ja, mit 2 Bier in der Hand. Ging einfach, allein, weißt du, da sitzen 500 Leute, und anstatt einfach leise aufzustehen, sich rauszuschleichen aus der ersten Reihe, steht er mit 2 Bierflaschen auf und brüllt, ich geh kacken. Ja, das ist so Gelsenkirchen wie
irgendwas. Ja, willkommen im Pott. Ne?
Ja, das würde dir in Würzburg nicht passieren.
Ja, ich bin ja auch durch Science Slams und so, die ich vor ein paar Jahren relativ viel gemacht habe, und auch so mit Vorträgen jetzt ein bisschen in
Science Deutschland. Science Slams muss man dem Publikum ja auch erklären. Ach so, ne? Das heißt, du stehst vorne,
das ist,
und
das
erzählst
so wie
irgendwas über Diamantgitter zusammensetzen. Also eigentlich ist wie Poetry Slam in langweilig mit weniger Gedichten.
Hey, nein, ja, nein, das ist so wie Poetry Slam mit weniger Gedichten und lustig. Manchmal.
Das stimmt. Ich habe es ja gesehen. Also das muss man jetzt mal, wir wollen ja jetzt hier nicht so augenzwinkern sein. Das, was du da gemacht hast, war sehr lustig. Und
vielen
sehr
cool. Dank. Vielen Dank. Ja.
Ja. Ja, du stehst, ich meine, Reinhard säuft die ganze Zeit, hat immer ein Bier in der Hand, steht da wie so ein Stöpsel, erzählt Sachen, die kein normaler Mensch auf der Welt jemals verstehen würde.
Also schlimm,
so
ist das,
dass
auch
selbst
nicht.
Ich sie verstehe.
Das Reinhard, heißt
kannst
was.
Du uns, wie heißt das Thema deiner Doktorarbeit?
Das Thema meiner Doktorarbeit ist Epitaxie hochreiner Diamantschichten zur Untersuchung oberflächennaher NV-Störstellen.
So, super, damit, ne? Hätten wir erklärt, wie sich mein Freund Reinhard so beschäftigt.
Das klingt insgesamt toller, als es ist. Eigentlich ist das
klingt gar nicht toll, Reinhard. Das klingt fürchterlich. Das klingt nach in Text gegossene Langeweile. Aber
nein,
man muss ja erstmal anerkennen, dass du dich mit sowas auseinandersetzt.
Ich habe 5 Jahre.
Eine 5.
Ja, ich habe 5 Jahre im Labor gestanden und eine Anlage gebaut, die halt Diamanten machen kann.
Hi-4, du hast eine Diamantanlage gebaut?
Ja, ich habe eine Anlage gebaut, die Diamanten machen kann.
Gibt es irgendwas, was Frauen sexier finden als ein Mann, der Diamanten machen kann?
Ja, so ziemlich alles.
Du meinst, der sexuelle Ruf von Physikern gehört eigentlich überarbeitet?
Ja, das sowieso. Aber gerade mit der Geschichte, die ich da gemacht habe, oder generell, die man so, also es gibt viele Physiker, die sich mit synthetischen Diamanten beschäftigen, dass die erste Frage, die du von einer Party immer gestellt bekommst, so, und sind die, kann man die von echten Diamanten unterscheiden? Und dann sagst du, nein, kann man nicht. Und sind die auch so viel wert wie echte Diamanten? Dann versuchst du den Leuten zu erklären, dass das echte Diamanten sind, und dann sagst du, nein, sind sie nicht, und dann ist das Interesse meistens weg.
Aber warum sind sie nicht so viel wert, wenn man das nicht unterscheiden kann? Warum kannst du dir nicht einfach einen massiven, riesigen, also ich meine, so, warum kannst du dir nicht einfach einen riesigen, so wie so eine Pampelmuse großen Diamanten machen, und dann läufst du die ganze Zeit mit so einer Pelzdola durch Essen mit diesem krassen Ring, weißt du, gegen den selbst Kanye West aussieht wie ein Loser.
Das trägt man eher
so
als
Anhänger. Armband.
Anhänger.
Genau, oder als
Hals.
Anhänger. Du siehst dann aus wie Atrejo aus Die unendliche Geschichte, aber in dick und tätowiert. Und dann läufst du damit durch Essen und bist so eine Art Megapimp mit einem krassen Riesendiamanten.
Das macht man nicht, weil du Diamant immer nur auf, also so schönen Diamant kannst du nur auf Diamant wachsen. Das heißt, du brauchst ein Substrat, also einen Ursprungsdiamant, der schon so grob die Größe hat.
Du musst erst einen teuren Riesendiamanten nehmen, ja, um scheiß Diamanten drauf wachsen zu lassen.
Ja, genau. Wobei das auch nicht mehr ganz stimmt. Seit 2017 gab es eine Veröffentlichung aus Augsburg. Da hat jemand es geschafft, einen synthetischen Diamant auf Iridium wachsen zu lassen. Also, ne, so
Iridium, wer kennt es nicht? Das Zeug, mit dem man
Ruhe.
Superman
töten kann. Bierteller groß. Also so, ne, hier so Bierdeckel.
Bierteller?
Bierdeckel meine ich, Entschuldigung. So
ich kenne dich schon lange. Ich kann mir vorstellen, dass du sowas wie ein Bierteller hast.
Nein, Bierdeckel groß.
In so einen eingetieften Keller gießt du dir erstmal ein schönes Glas Bier ein und trinkst das. Ein Bierdeckel groß,
ja, Diamant? Genau, so Bierdeckel groß, so eine Scheibe quasi, und darauf könnte man jetzt was Größeres wachsen. Da sind wahrscheinlich auch Leute gerade dabei, das mal auszuprobieren. Das Problem generell bei diesen ganzen Diamanten, die du wächst, ist, dass du, wenn du heutzutage irgendwie einen Schmuckdiamant verkaufen möchtest oder irgendwo anbietest, musst du ja sagen, wo der herkommt. Ne? Du musst irgendwie Zertifikat haben.
Ja, dann flunkerst du halt, dann sagst du, Diamant aus Nigeria, da sind 8 Leute bei gestorben, den auszugraben, und dann zack.
Ja, und genau da sind wir bei dem Punkt, wenn du sagst, das Ding kommt aus dem Labor, dann will da plötzlich niemand mehr Geld für bezahlen, weil das ja kein, in Anführungszeichen, echter Diamant ist.
Ja, aber kann man da nicht einfach schummeln?
Kannst ja, kann man, so natürlich
kannst
kann
du
man
so
da.
So ein Dokument ausdrucken?
Also ja, natürlich kann man da schummeln.
Wenn ich deine Fähigkeiten hätte, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen mit einem Headset auf dem Kopf, dann würde ich in meinem Labor sitzen, würde mir Diamanten
Du würdest im Knast sitzen.
Dann würde ich nach Antwerpen fahren, würde da irgendeinem so sympathischen jungen Diamanthändler sagen, hier, schau mal, habe ich bei meinem, weiß ich nicht, Urlaub im Senegal zufällig gefunden, ja, im Hotelzimmer direkt neben der Bibel.
Ist aus der, sagen, ist aus, hier, der Mine, aus der Mine Bielendee.
Bielendee, genau, aus der Mine Bielendee irgendwo in Uganda. Das, ehrlich gesagt, sind ja die Werte von Diamanten, kann man ja noch für irgendwas benutzen. Ich finde ja das wirklich, stimmt das eigentlich, dass alles Gold auf der Erde aus dem Weltall stammt?
Ja, alles auf der Erde stammt aus dem Weltall.
Deswegen
also,
ist die Argumentation Quatsch, ne?
Ja, ja.
Also,
ja.
Ich habe gerade Das Universum für Eilige von Neil deGrasse Tyson gelesen.
Oh, sehr schön.
Und wirklich kluger Bursche. Und darin versucht er, die Abmessung des Universums zu erklären. Ich habe versucht, meiner Frau das zu erklären, dass dort steht, dass wir sind ja Teil einer Galaxie, ne? Wir sind Teil,
ja,
der Milchstraße.
Ja.
Ne? Und die Milchstraße enthält, nur unsere Milchstraße, über 100 Millionen Sterne. Das heißt 100 Millionen Sonnen, die unserer Sonne entsprechen, mit jeweiligen Planeten, die sie umkreisen oder halt auch nicht.
Ja.
Die Sonne selbst, die wir jetzt haben, ist, wenn du alle Planeten, also den Jupiter, den größten Planet, den wir haben und so, wenn du die alle zusammenpackst,
ist die Sonne immer noch viel,
zwei,
viel größer.
Sind die 2% der Masse der Sonne. Damit,
ja,
man eine Vorstellung der Größe hat. Und 100 Millionen Sonnen nur in unserer Galaxie. Und man geht davon aus, oder man schätzt es im Moment, dass es hunderte von Milliarden von Galaxien, Haufen wie die Milchstraße gibt, die hunderte von Milliarden Galaxien enthalten. Also das ist ein Zahlenbereich, den man nicht mehr als Mensch überhaupt ermessen kann. Aber dass diese Größe, die wir jetzt schon haben in der Milchstraße, weißt du, wo du um diese durchqueren mehrere menschliche Leben bräuchtest, ach, deutlich mehr als menschliche Leben, dass das ein Fliegenschiss im Verhältnis zum Universum.
Ja, das ist, man denkt ja gerade drüber nach, die Menschen haben so das nächste große Ziel, der Mars, ne?
Ja,
und das ist selbst
lächerlich,
in,
ne?
Ja, genau, das ist selbst in unserem Sonnensystem ist das so der Vorgarten.
Ja, das. Also ich habe dann versucht, meiner Frau auch zu erklären, dass Neil deGrasse Tyson schreibt darüber, dass dann das Universum sich zwar ausdehnt, aber endlich ist. Ne? Also es gibt im Moment, es wird größer, aber es gibt ein Ende. Und dann sagte sie, was ist denn hinter dem Ende? Und das kann man nicht wirklich erklären. Ne? Strahlung,
nee,
weiß man nicht.
Nee, ja, das.
Nichts.
Also das Problem ist, dass da kein Raum existiert. Ne? Also alleine, dass diese Vorstellung, die wir haben von Raum und Zeit und so, das ist, ja, da ist dann der Punkt, wo auch Physiker ins Philosophieren kommen. Also selbst Leute, die irgendwie Astronomie betreiben und sich damit beschäftigen, weil da hast du halt keine Antwort drauf. Ne?
Man kann das ja auch immer aus zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite kann man es als unglaublich bedrückend betrachten, wie klein und wie unbedeutend und wie winzig wir in diesem riesigen Weltall sind. Und auf der anderen Seite auch als wahnsinnig tröstlich, dass eigentlich nichts, was wir hier uns abstrampeln oder als bedeutsam erachten, wiederum, also selbst unsere Verluste oder die Dinge, die wir mal nicht schaffen oder wenn wir nur die Silbermedaille machen.
Das sagt jemand, der immer nur Teilnehmerurkunden hatte.
ja, das bringt dir relativ früh bei, mit Verluste umzugehen.
Ja, yeah, ich kenne also das.
Ich habe immer gelost so und ich habe relativ früh gespürt, dass die Typen, die jetzt hier die Ehrenurkunden mitgenommen haben in der Schule, jetzt auch nicht unbedingt später Bundespräsident werden. Und so ist es auch gekommen. Einer hat letztens mich auf der Affeninsel begrüßt im Zoo. Der passt nämlich jetzt, aber nicht als cooler Affentier. Wächter, sondern der steht jetzt mit einer Kippe hinter so einem Elektrozaun und guckt sich den ganzen Tag Lemuren an, damit die nicht ausbrechen über den Elektrozaun. Er darf aber auch die Insel nicht betreten, weil er dazu nicht befähigt ist. Das ist einer von den Typen, die mich früher gehänselt haben. Der steht jetzt hinter so einem Elektrozaun und guckt im Zoo sich Affen an, den ganzen Tag 10 Stunden lang.
Hattest du eigentlich immer nur Teilnehmerurkunden?
Ich hatte ausschließlich Teilnehmerurkunden. Wenn du mir jetzt kackig mit so einer vollgepieselten Siegerurkunde um die Ecke kommst, die du irgendwann mal in 3 Tagen, in denen du kein fettes Kind warst, errungen hast, dann hau ich dir eine rein.
Ich war immer ein fettes Kind, aber ich hatte trotzdem einmal eine Siegerurkunde wegen einem Rechenfehler. Ein Rechenfehler meines Sportlehrers. Und deshalb hatte ich eine Siegerurkunde. Ja.
Das ist für mich einer der Aufreger der Woche. Ja. Ich darf mal eine galante Überleitung. Wir haben uns ja vorher gefragt, worüber können wir reden? Ne? Also wir reden über uns. Und wir wollen am Ende immer eine Kategorie etablieren. Ehrlich gesagt gibt es so oft Sachen, über die ich mich aufrege, würde ich gerne über den Aufreger der Woche sprechen. Soll ich dir meinen Aufreger der Woche mal sagen?
Bitte.
Jan Ulrich.
Ist als Hashtag auf Twitter an mir vorbeigeflogen, habe ich aber nicht weiter verfolgt und auch überhaupt nicht mitbekommen.
Willst du mir ernsthaft erzählen, du hast das nicht mitbekommen?
Nee, ich habe das nicht mitbekommen.
Reinhard,
aber wo hätte ich das denn?
Ja, du konsumierst doch Online-Medien, Zeitungen und sowas?
Wenig.
Selbst auf Stern gesagt. Und Spiegel und so wird darüber faktisch nur berichtet.
Ja, habe ich trotzdem
nicht
mitbekommen.
Okay, ich kürze es für dich ab, für die Menschen, erzähl. Die 3 anderen Zuhörer auf der Welt, die noch kein Internet haben und uns deswegen gar nicht hören können.
Hör mal, wir sind in Deutschland, hier gibt es eine Menge Flecken ohne Internet.
Ja, fahr mal nach Brandenburg. Ich ziehe das kurz zusammen. Jan Ulrich hat offenbar, nachdem er diese erfolgreiche Radkarriere gegen die Wand gefahren hat, weil er bedauerlicherweise wie alle anderen gedopt hat.
Nein.
Und ihm deswegen viele
Jan
seine
Ulrich
Preise
hat gedopt.
Ich meine, glaubt es nicht. Ja. Und der hat sein Leben danach relativ stark gegen die Wand gefahren, hat offensichtlich ein Alkohol- und Drogenproblem. Die Bild-Zeitung hat gestern ein Bild abgedruckt, wo er 3 Zigaretten gleichzeitig raucht. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, sowas gibt es nur in Lehrerzimmern. Das ist kein Witz, er hat 3 Zigaretten in einer zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und raucht die gleichzeitig. Also
wo kommt
auf jeden Fall
wo kommt der
hart
her?
Am Arsch.
Wo kommt er eigentlich her, regional? Also
aus den 9 Bundesländern, der ist aus Rostock, ist ein Rostocker, ein guter Rostocker Junge. Und der Ulle, wie wir ihn ja auch nennen, weil wir Deutsche ja glauben, wir hätten ein Besitzverhältnis zu jemandem, der sportliche Medaillen gewonnen hat, das ist ja sehr deutsch, sondern dass wir immer glauben, unser Michael, unser Ulle, ich kenne den Mann gar nicht.
Das ist genau wie beim Fußball, unsere Mannschaft. Also ich kann
unsere Mannschaft, ich habe es auch nie verstanden. Ich hab
wir haben gewonnen.
Gar nichts zu tun, das ist gar nicht meine Mannschaft. Das ist wirklich, das muss man sagen, das war das Ehrlichste, was Mesut Özil da in seinem Brief geschrieben hat. Wenn er verliert, ist er Ausländer, wenn er gewinnt, ist er Deutscher.
Ja.
Das ist exakt so. Unser Michael, unser Ulle, das ist so ein Schwachsinn. Was für mich der Aufreger ist, also er ist letzte Woche wohl zusammengebrochen, er hat eine Villa in Mallorca und ist rüber zu Til Schweiger, die Hintergründe sind nicht bekannt, der hat die Villa daneben und ist mit einem Besenstiel auf den Freund von Til Schweiger losgegangen. Das ist schon mal eine sehr eigenartige, vielleicht hat er sich vorher keine Ohrhasen angeguckt und ist ein bisschen aggressiv geworden, kann man keinem übel nehmen. Also wenn ich beim 80% der Til Schweiger Filme hätte ich auch ein Bedürfnis, mit einem Besenstiel nach Mallorca zu fahren. Aber er ist halt rübergegangen, hat da Stress gemacht, ist im Knast gelandet für eine Nacht, da wurde festgestellt, voll mit Drogen. Jetzt ist er nach Deutschland geflogen, um hier einen Entzug zu machen, natürlich alles begleitet unter dem Orchester der Massenmedien.
Ja.
Und als er dann in Deutschland war, hat er leider auch einen kleinen Fehler gemacht, ist er in Frankfurt am Tag, bevor er in die Klinik einchecken wollte, in ein Frankfurter Edelhotel. Und hat sich eine Prostituierte kommen lassen, die er dann im Drogenrausch gewirkt hat. Also sagen wir mal, es läuft nur 3+ bei ihm im Moment. Was mich allerdings daran eher aufregt und warum ich diese ganze Sache jetzt gar nicht so sehr vertiefen möchte, ist, was geht mich das an?
Nix.
Ich habe kein Besitzverhältnis zu Jan Ulrich. Jan Ulrich hat eine sportliche Meisterleistung vollbracht, von mir aus unter Doping, außerhalb von Doping. Ich verstehe einfach nicht, dass Menschen glauben, irgendeine Art von Inanspruchnahme für das Leben anderer Menschen zu haben, die sie gar nicht kennen, nur weil sie sportliche Helden sind. Von mir aus kann sich jeder zu seiner vollsten Zufriedenheit zugrunde richten. Ich bemitleide das, ich finde das auch nicht schön, also ich wünsche ihm, dass er wieder fit wird. Aber woran ergötzen sich die Leute? Geht es um den Fall, also dass dieser Typ jetzt so stolpert und zusammenbricht? Ich würde mich doch widerlich und ekelhaft finden, wenn ich von der Bild-Zeitung wäre und mit so einem traurigen Mikro neben diesem Typen herlaufen würde, der gerade am Flughafen angekommen ist, offensichtlich total im Arsch.
Wenn du bei der Bild-Zeitung bist, hast du sämtliches Gefühl, was irgendwie Scham oder schlecht fühlen ist, glaube ich, schon lange abgelegt.
Es gibt dieses schöne Max-Gold-Zitat, auf das er sich aber ungern ansprechen lässt. Er hat mal geschrieben, ich kann es nicht komplett wiedergeben, aber es endet mit: Die Bild-Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. In ihr arbeiten schlechte Menschen, die nur mit dem geringstmöglichen Respekt behandelt werden sollten. Sie ist ein Medium, das Falsches tut mit falschen Menschen.
Ja, das trifft's.
Anders kann man es nicht zusammenfassen. Nee, das war jetzt nicht das exakte Zitat, aber das ist ungefähr das, was Gold geschrieben hat. Und Und jetzt bezogen auf Jan Ullrich, ich verstehe es nicht. Also ich wünsche diesem Mann einfach nur, dass er wieder fit wird. Aber ich weiß nicht, warum Mensch. Und dann habe ich mich ein bisschen durch Foren geklickt, um mal zu lesen, was die Leute dazu schreiben. Da gibt es wirklich Leute, die schreiben so Sachen wie, er hat uns unsere Medaillen betrogen, um unser Trikot. Und jetzt richtet er sich noch zugrunde. Und ich denke so, seid ihr bescheuert? Habt ihr da irgendwo gestanden? Habt ihr das Fahrrad angeschoben? Ihr habt euren Fernseher angemacht und ZDF geguckt. Das ist keine Leistung.
Ja,
Ich
finde es vor allem problematisch, sowas beurteilen zu wollen oder sich eine Meinung dazu zu bilden, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, was der Mensch durchgemacht hat. Oder also, ne, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich meine, die Leute, die ihm jetzt vorwerfen, dass er unsere Medaillen, verloren hat oder was auch immer, die haben den halt, wie du schon sagst, die haben halt im Fernsehen gesehen, wie er Rad gefahren ist. 90% seines Lebens haben die nicht mitbekommen. Also
99%.
Ja, 99% seines Lebens. Weiß
und
Gott,
selbst wenn sie es mitbekommen hätten, wir haben keinen Anspruch auf das Leben anderer Menschen. Das ist totaler Wahnsinn.
Ich meine, er steht in der Öffentlichkeit.
Ne? Ja, er steht in der Öffentlichkeit, aber nur weil ich in der Öffentlichkeit, Amy Winehouse stand in der Öffentlichkeit, ganz viele Menschen mit Drogen- und Alkoholproblemen stehen in der Öffentlichkeit. Warum glauben die Leute, sich ereifern zu müssen, dass sie irgendwas darüber zu beurteilen haben? Das ist, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, bezahle ich doch nicht damit, also von mir aus hat Jan Ullrich Geld verdient und ihm geht's finanziell gut und alles Töfte, aber ich bezahle doch nicht in der Öffentlichkeit stehen damit, dass ich mich für alles rechtfertigen muss, für das sich andere Menschen nicht rechtfertigen müssen. Wenn mein Nachbar, ich hatte zum Beispiel mal einen Nachbar in der Nachbarschaft meiner Eltern, er hat ein Alkoholproblem gehabt. Da würde doch niemand auf dir kommen, da mit einer Zeitung vor der Tür zu stehen, was bilden sich eigentlich ein, sich jeden Abend volllaufen zu lassen. Es geht mich einfach nichts an. Er hat sein eigenes Leben, er darf das selber verwirken und versauen, wie er möchte. Natürlich kann man ihm Hilfe anbieten, aber niemand, der in den Medien darüber berichtet, bietet jemandem ja Hilfe an. Es geht ja einfach nur darum, jemanden zugrunde zu richten. Und wenn du jemanden so vorführst wie den jetzt, der von mir aus viele, viele falsche Aktionen macht, damit machst du die Situation einfach noch schlimmer. Ich verstehe das öffentliche Interesse daran überhaupt nicht.
Ich glaube, das ist das ist schwierig. Also, das ist
der gleiche Effekt, warum Leute bei Unfällen stehen bleiben, sich das angucken wollen.
Ja. Ja, das, ich meine, das ist der Grund, warum es diese ganze Boulevardpresse gibt, ne? Also wie viele von diesen Blättern übers Königshaus und sonst was gibt es halt, ne? Also übers britische Königshaus oder generell über Promis. Also ich meine, manche Promis legen es auch drauf an, sich massiv in die Öffentlichkeit zu stellen. Ja. Manche schaffen es sehr, sehr gut, sich komplett aus der Öffentlichkeit, also ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Ein Paradebeispiel dafür ist Stefan Raab.
Da sind eine Menge Anwälte für zuständig, das zu machen. Aber es ist klug, es so zu tun.
Ja, ja, genau.
Und wenn Stefan Raab ein Alkoholproblem hätte, es würde einfach niemand erfahren.
Richtig. Und so jemand wie Jan Ullrich, ich weiß nicht, wie es für Jan Ullrich nach der sportlichen Karriere weitergeht. Ich glaube, das ist generell ein großes Problem für Profisportler. Ja. Ich meine, jetzt die WM-Stars, also die Stars der deutschen Nationalmannschaft, wird das nicht so sehr treffen, weil die halt, in ihrer kurzen Karriere genug verdient haben, dass das reicht. Aber wenn man nicht in diesem Top 1% ist, sondern so ein bisschen darunter, irgendwie Leistungssportler und dann ist irgendwann die Karriere vorbei. Ich glaube, da fällt man sehr schnell in ein Loch. Also
hey, du hast 30 Jahre lang nur irgendwie einen Hammer geworfen oder einen Diskus oder einen Speer oder was weiß ich auch immer oder bist einem Ball hinterher gerannt. Hast faktisch, ich meine, das ist ja schon besser geworden, so die WM-Spieler der 90er Jahre, die hatten ja faktisch gar keine Schulbildung, sind ja direkt aus der Gesamtschule irgendwie mit 12 in den Verein. Aber es ist so, dass sich da ein Loch auftut und es gibt natürlich Leute wie, keine Ahnung, Olaf Thon, Oliver Bierhoff oder so, die dann noch Funktionäre werden oder noch in dem Bereich arbeiten.
Oder Trainer oder
halt,
so.
Oder Trainer, aber es gibt halt auch ganz viele, die dieses Glück da nicht haben. Und dann in so einer, weißt du, du bist mit 30 auf einmal Rentner, hast nichts gelernt, stehst nicht mehr im Rampenlicht, die Kohle hast du wahrscheinlich, ich kenne jemanden, der Zweitliga-Fußball spielt, ein netter Typ aus meinem weitesten Bekanntenkreis, der aber nie gelernt hat, mit Geld umzugehen, der verdient, glaube ich, 30.000 Euro im Monat und die sind weg danach, weg. Ja. Der gibt jeden Monat 30.000 Euro für Scheiß aus
und
der ist irgendwie 23 Jahre alt.
Und wenn das dann weg ist irgendwann, ne, also dann hast du ein Problem.
Genau, und dann ist es weg und dann bist du 30, hast keine Ausbildung, hast keine Schule. Die Medien interessieren sich nicht mehr für dich, du hast keine Kohle mehr, was willst du denn machen? So, da fangen viele an zu saufen. Bei Jan Ullrich, der wird finanziell abgesichert sein, aber da gibt's halt andere Dämonen. Es geht mich aber halt trotzdem nichts an als Massenmedium. Ich verstehe einfach nicht, warum die Menschen glauben, diese eigenartige Inanspruchnahme, dass man das irgendwie, dass der uns was zurückgeben muss. Der muss mir überhaupt nichts zurückgeben.
Nee, der hat für das, was er gemacht hat,
erfolgreich darin. Der hat auch genug in die Fresse gekriegt. Da sagen alle, ja, gedopt, gedopt. Erstens, alle waren gedopt so, selbst Lance Armstrong war gedopt. Ja. Ich glaube, man kann diesen Sport gar nicht betreiben.
Volker Pispers hat dazu mal was Schönes gesagt.
Es gibt einen ganz tollen Film, der hat letztes Jahr den Dokumentations-Oscar gewonnen, Icarus. Der dreht sich, den kann ich jedem empfehlen, gibt's bei Netflix, guckt euch den sofort an. Der dreht sich die ersten 20 Minuten um die Frage, da geht's um einen Hobby-Radfahrer, also so der auf Amateurniveau richtig gut Rennrad fährt. Und der fährt jeden Tag seit 25 Jahren und der ist trotzdem 70% unter dem Leistungsniveau eines Top-Sportlers wie Jan Ullrich oder Lance Armstrong. Und dann fragt er sich halt in diesem Film, was muss ich tun, um das zu erreichen? Und unterläuft 8 Wochen lang so ein krasses Dopingprogramm. Jeden Tag Testosteron, Testosteron, Testosteron. Und nach 2 Wochen ist seine Leistung 40% besser als jemals zuvor.
Ja.
Das heißt, also was da rauszuholen ist, nur durch Doping, ist halt unfassbar. Und dann dreht sich aber das, warum dieser Film so toll ist, ist, weil sich der Film nach 20 Minuten dreht, dann geht es gar nicht mehr ums klassische, wie dopt man sich hoch, sondern geht es darum, diesen Arzt, der ihn dort, das ist nämlich ein russischer Dopingmediziner, der wird auf einmal vom KGB verfolgt, der ihn da gedopt hat.
Ah.
Und dann geht es die restlichen 80 Minuten darum, wie der versucht, in Amerika unterzukommen und nicht vom KGB ermordet zu werden. Das ist wirklich ein ganz Icarus auf Netflix.
Extrem. Ja, vielleicht gucke ich den heute Abend noch.
Hat einen Oscar gewonnen und auch zu Recht, weil der so spannend gemacht ist und weil dieser Film so ein, du guckst halt 20 Minuten, denkst, okay, jetzt ist das eigentlich auch erzählt. Er hat also eine hohe Leistung, indem er dopt und auf einmal kippt das ganze Ding. Die sind nur über Skype verbunden und er sagt, er wird verfolgt und so und mittlerweile lebt der Typ inkognito in den USA und er lebt wohl noch.
Also ist eine wahre Geschichte, das Ganze?
Es ist eine wahre Geschichte, aber natürlich, die Russen mussten zugeben, 2000, wann war das? Ich glaube 2010 mussten die für die Olympiade 2010 mussten die Russen zugeben. Da hat die FIFA extra so neu, das IOC hat so neue Fläschchen eingeführt, die man mit Urinproben von allen Hochleistungssportlern, die man nicht öffnen kann, ohne die Flasche zu zerbrechen. Mhm. Und da mussten die Russen im Nachhinein zugeben, dass sie einen Automat entwickelt hatten, der diese Flaschen problemlos öffnet, leer spült und mit reinem Urin von nicht gedopten Sportlern befüllt.
Ja.
Und zwar generalstabsmäßig für
alle russischen Sportler. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ne? So Doping, wenn jemand persönlich dopt, also ein Sportler oder ein Trainer mit einem Sportler zusammen, oder wenn sowas staatlich verordnet ist. Das gab es in der DDR ja auch massiv. So richtige Programme zum Dopen.
Es gibt immer noch eine herrliche, ich weiß nicht mehr, wie heißt, ich muss meinen Schwiegervater mal fragen. Der hat mir mal Bilder gezeigt von einer Speerwerferin der DDR und einer Hammerwerferin. Das war ein Typ. Das war, im Nachhinein weiß man bis heute nicht, ob jemals überprüft worden ist, dass das kein Mann war. Der hatte, also 70er Jahre halt, schreckliche Frisur, einen Körper wie The Mountain aus Game of Thrones und halt einen Adamsapfel und Bartansatz. Entweder die war zu einem Maß gedopt, dass halt der Körper schon anfing, sich umzuwandeln, also Bart an und sowas zu bilden, wenn du genug Testosteron gibst. Oder es war halt wirklich ein verkleideter Mann, das könnte auch sein. Ich muss mal nachschauen, er hat auch so einen herrlichen Namen, so Bertha Staller oder so, so ein geiler Name, der schon so klang, als wenn er in der Freizeit Schafe erwürgen würde, so als Entertainment. Das bringe ich nächste Woche mit, bei unserem nächsten Podcast,
ich bitte
der sich drehen wird, wissen wir noch nicht. Für uns wäre jetzt spannend, oder? Wir müssen jetzt
noch
mal die Kurve kriegen.
Ja, noch ein kurzes Wort zu Tour de France. Volker Pispers hat da mal was sehr Schönes gesagt. Er sagte nämlich mal, man sollte das Doping einfach erlauben, weil alle gedopt sind, und dann auf die Trikots draufschreiben, wer die dopt, damit man weiß, was wirkt.
Ja, Volker Pispers hat eine Menge kluge Gedanken.
Ja.
Damit sind wir beim Ende unseres ersten Podcasts.
Folge 0.
Und die werden wir ja, ich sage jetzt, ich kündige das wieder an, wir werden jeden Sonntag diesen Podcast in die Welt werfen. Ich will dich unter Druck setzen, wenn du die Scheiße heute noch anmachst. Das heißt, wir werden das heute wird das released, heute.
Heute.
Ich sage nicht, was für ein Tag heute ist.
Wir versuchen mal einen Wochenrhythmus, ne? Ich meine,
wir versuchen einen Wochenrhythmus zu etablieren, und spannend wäre es, wir werden es natürlich über deine und meine Social Media Plattform rausgeben. Und es wäre schön, wenn ihr uns Rückmeldung geben würdet. Und zwar so viel wie nur möglich. Beschimpft uns, beleidigt uns, erniedrigt uns, aber schreibt uns auch liebevolle Dinge.
Liebevolle bitte für mich. Du nimmst das mit dem Erniedrigen und so.
Ja, das nehme ich. Nee, wir wollen wissen, habt ihr Bock drauf? Habt ihr Spaß dran? Ist das die Richtung, wie ihr sie euch vorstellt? Ist nicht so, dass wir daran irgendwas ändern würden, wenn ihr sagt, uns gefällt das nichts, weil wir sind zwei störrische alte Böcke. Aber es interessiert mich einfach.
Wir ziehen das einfach mal ein paar Folgen durch und schauen mal.
Genau, aber wir wollen trotzdem Rückmeldung, oder Reinhard?
Ja, natürlich wollen wir Rückmeldung. Dafür machen wir das. Wir machen das ja nicht für uns.
Nein, wir machen das für die Menschheit.
Genau. Und denkt dran, dann könnt ihr so in 2-3 Jahren sagen, die haben uns Podcast kaputt gemacht.
Ja, das klingt schön eigentlich. Es war uns eine Freude, euch Podcast kaputt zu machen. Habt noch einen schönen Tag, meine Lieben. Hier waren Basti Bielendorfer und
Reinhard Remford. Und wir hören uns in einer Woche wieder.
Bei Alliteration am Arsch.
Ich finde den Titel immer noch super. Reinhard
und Basti, ja, super. Wahrscheinlich werden wir nirgendwo gelistet, weil die Scheiße so heißt. Weil wir am Arsch gar nicht vorkommen.
Ja, komm, bei den ganzen Sex-Podcasts, die da irgendwie gerade durch die durch
vielleicht
die ganzen
haben wir ja Glück, dass das dann als Sex-Podcast gewertet wird.
Oh.
Nächste Woche sprechen wir über unser Sexualleben, Reinhard. Ja. Jetzt schon mal als Ankündigung.
Ich werde dich in einer Woche dran erinnern.
Ich freue mich drauf. Mach's gut, mein Lieber.
Ciao.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer sau doof, also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
Apropos, du sollst doch nicht labern, sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Sein, also lass uns doch einfach
vor,
sprechen.
Was hier steht. Das ist ein Skript.
Du, das steht hier so.
Ja, ich hab's. Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier?
Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt.
Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet. Für unser Leben.
Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir. Keschrau.
Das ist wirklich arschgoldig von dir, Düsen.
Was für ein komisches
selbiges
Wort.
Selbiges Wort. Entschuldigung, es steht so im Text, ich lese das doch einfach nur vor.
Ja, ich weiß, ganz Wort ehrlich, ich lese ja auch gerade ab, was soll das eigentlich? Nein, okay. Also ich kann ja mal sagen,
ja, sag doch mal,
was ich wirklich denke. Keschrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesen Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
Ich bin Düsen Tekkal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
Und ich bin Keschrau Beros. Ich bin nur ein Olla-Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekkal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.